Eiserne Flöte Nummer 1. Manjushri tritt durch das Tor. Eines Tages stand Manjushri vor dem Tor. Da rief ihm Buddha zu: Manjushri, Manjushri, warum trittst du nicht ein? Ich sehe nichts außerhalb des Tores. Warum sollte ich eintreten? Erwiderte Manjushri. Ihr könnt euch bequem hinsetzen, wenn ihr wollt. Manjushri steht vor dem Tor. Der Buddha fragt: Warum trittst du nicht ein? Manjushri antwortet: Ich sehe nichts außerhalb des Tores. Warum sollte ich eintreten? Tore kommen im Zen sehr häufig vor. Das Momonkan wird als Tor bezeichnet. Die einzelnen Koans sind Tore, Schranken. Und was das Bild des Tores ausmacht, ist, es gibt halt zwei Seiten eines Tores. Entweder ich bin außerhalb oder ich bin hindurchgegangen. Was wir abends immer rezitieren, heißt im Original: Der Dharma-Tore sind unzählige, ich gelobe, durch alle zu gehen. Manjushri wird gefragt, warum er nicht durch das Tor geht. Ich sehe nichts außerhalb des Tores, warum sollte ich eintreten? Das ist eigentlich das, wo wir hinwollen. Was wir glauben, worum es in der Zen-Übung geht. Dass wir irgendwann eine weite, breite Erkenntnis haben, wie Manjushri, nichts mehr außerhalb des Tores sehen und uns diese Frage, warum wir durch ein Tor schreiten müssen, gar nicht mehr stellen müssen, abgehakt. Manjushris Antwort sagt anscheinend, dass das Tor für ihn gar nicht existiert. Das Tor ist ein Bild für Trennung. Getrennt sein. Der Buddha lädt Manjushri ein, diese Trennung zu überwinden. Und Manjushri lehnt das ab mit der Begründung, dass er diese Trennung überhaupt nicht wahrnimmt. Das ist eine schöne Vorstellung, dass unsere Übung uns irgendwann dahin führt, dass es nichts mehr außerhalb von mir gibt. Wenn man die Mahayana-Theorie oder die Zen-Theorie heranzieht, dann ist das natürlich so. Das ist der Inhalt des Hanyashingyo. Nach dieser Weisheit, dass es nichts zu verwirklichen gibt, streben die Suchenden. Also, tatsächlich, es ist nicht notwendig, irgendwohin zu gelangen und durch ein Tor zu gehen. Gleichzeitig wird auch im Hanyashingyo gesagt, danach streben die Suchenden. Also ist es doch so, dass sie ganz offensichtlich auf einem Weg sind, wo sie sich hinbewegen. Ein Dharmator, könnte man sagen, ist das, was auf meinem buddhistischen Weg auftaucht. Wenn ich übe, wenn ich anfange zu üben, dann zeigt mir vielleicht jemand, wie das geht. Atem zählen geht so. So musst du dich hinsetzen. Die Sitzhaltung. Konzentriere deinen Geist auf die Atmung oder sowas. Wenn man das erste Mal macht, dann hört man zu und denkt, okay, das kann ich tun. Wenn wir eine Zen-Einführung geben, dann erzählen wir jemand, wie es geht. Atem zählen. Und der oder diejenige denkt dann, okay, nicht so schwer, Atem zählen, mache ich jetzt. Und fängt an. Und die ersten Schritte auf diesem Weg sind vollkommen problemlos. Schnur gerade. Ja, habe ich ja gerade gehört. Eins, zwei, drei und so weiter. Dann taucht auf einmal etwas auf, was mir im Weg steht. Zum Beispiel die Frage, mache ich das jetzt richtig? Das ist ja wohl ein bisschen zu einfach. Wie zähle ich den Atem richtig? Oder ich stelle fest, dass mein Geist, der sich ja nur auf das Atemzählen konzentrieren soll, etwas ganz anderes macht. Und dass ich das sogar gleichzeitig tun kann. Ich kann innerlich, mechanisch Atemzählen und mit einem Drittel meines Geistes den nächsten Tag planen. Wenn ich aber gerade so gut drin bin im Atemzählen, auch wenn ich das feststelle, sage ich dann, breche das Zählen jetzt nicht ab, fange jetzt nicht wieder von vorne an, ich habe es ja nicht ganz vergessen. Ich mache einfach weiter. Das Dharmator ist eine Schwierigkeit, die vor mir auftaucht, wenn ich versuche, den Weg zu gehen und an dem ich nicht vorbei kann. Ich muss da durchgehen. Ich kann es nicht ignorieren. Ich kann es nicht wegmeditieren. Ich kann es auch nicht wegvisualisieren. Es ist einfach da. Unzählige Dharma-Tore. Und die Dharma-Tore tauchen da auf, wo wir sie nie erwartet hätten. Sie kommen nicht da, wo wir denken, okay, ich habe Schwierigkeiten, mich zu konzentrieren. Das gibt es auch, natürlich. Aber damit können wir relativ gut umgehen. Dann sagen wir halt, muss ich mehr üben. Irgendwie sowas. Oder das braucht vielleicht noch ein bisschen Zeit. Damit können wir prima leben. Die meisten von uns erwarten nicht, dass das sofort klappt. Mit dem Meditieren. Aber dann begegnen wir zum Beispiel Dingen, wie es ist, mit anderen Leuten zusammenzuüben. Die Sachen falsch machen. Die Sachen so machen, wie ich sie nicht haben will, wo ich gar nichts gegen machen kann. Und damit muss ich dann umgehen. Besonders hilfreich ist es, wenn der oder die andere Jiu-Jitsu ist und ich dem ausgesetzt bin. Dann steht in meinem Geiste ein großes, breites Dharma-Tor mit der Aufschrift, will ich nicht. Ich will das nicht. Und dieses Tor verlangt von uns, da durchzugehen. Es gibt im Zen-Weg keine Alternative, als durch dieses Tor zu gehen. Aber wir beschäftigen uns ganz viel Zeit damit, herauszufinden, ob es einen Umweg gibt, ob man das Tor vielleicht abmontieren kann oder ob es nicht eigentlich reichen würde, wenn man da nicht durchgeht. Was bedeutet, da nicht durchgehen? Da nicht durchgehen heißt, das Tor ignorieren und versuchen, auf irgendeine komische spirituelle Ebene zu kommen, wo einem das egal ist. Die deutlichsten und am klarsten erkennbaren Dharma-Tore sind Sachen, die in uns wirklich starken Widerstand auslösen. Ärger, Unmut, Wut, Hass. Das, was passiert, wenn jemand zum Beispiel uns die Kontrolle wegnimmt über eine Situation. Wenn wir der Meinung sind, dass eine ganz bestimmte Situation so und so gelöst werden muss, dass ein bestimmter Ablauf so sein muss. Wenn das jemand anders macht, dann löst das in uns Widerstand aus. Wenn also zum Beispiel es sowieso schon arschkalt ist draußen und dann hier noch die Fenster aufgemacht werden morgens und abends bei dieser Kälte, was soll das? Ein Dharma-Tor. Wie komme ich da durch? Wie gehe ich da normalerweise durch? Oder wie versuche ich damit, daran vorbeizukommen? Ein Weg ist zu versuchen, wie gesagt, das zu ignorieren. Das heißt, ich bleibe einfach nur auf meiner Seite des Dharma-Tors sitzen und stelle mir vor, dass wenn ich ganz, ganz tief versenkt bin, dass mir das dann egal ist, dass es darum geht, dass ich eigentlich nur eine gewisse Resilienz entwickeln muss gegenüber solchen Sachen und dann macht mir das nichts mehr. Das glauben wir wirklich. Und bis zu einem bestimmten Grad ist das auch möglich. Wenn es darum ginge, wäre es aber eigentlich ein Training im Stumpfsinn. Einfach nicht mitzukriegen, dass da etwas ist, was mich wütend macht, was mir widerstrebt, was ich nicht haben will. Einfach ignorieren. Wie gesagt, es kann eine Zeit lang funktionieren, aber es funktioniert nur eine Zeit lang. Das ist eigentlich nur ein Kreditgeschäft. Ich nehme Schulden auf, um damit eine Zeit lang klarzukommen. Das nächste Mal, wenn eine ähnliche Situation kommt, habe ich nichts gewonnen. Denn das, was meinem Widerstand zugrunde liegt, wird dadurch nicht beeinflusst, nicht im geringsten. Ich kann es einfach nur temporär einfrieren und nicht darauf reagieren, aber es verschwindet nicht. Es bleibt da. Ein anderer Weg zum Umgang mit dem Dharma-Tor ist auch sehr interessant, dass wir das immer noch machen, nach so langer Zeit sitzen. Wir konstruieren eine Wirklichkeit, wo dieses Tor nicht existiert. Im Falle des missratenen Jigijitsus, der solches Zeug macht, können wir diese bessere Welt, wo es kein Tor gibt, einfach dadurch konstruieren, dass wir uns vorstellen, wenn ich Jigijitsu bin, mache ich das richtig. Der macht das falsch. Ich hoffe, der Lehrer sagt ihm das, dass er diese Türen mal zumacht, in dieser Kälte. Spätestens, wenn ich Jigijitsu bin, werde ich das anders machen. Das wird es bei mir nicht geben. Das ist einfach falsch. Und mit dieser Konstruktion, wie es richtig wäre, die wir uns dann die ganze Zeit vorstellen, glauben wir, das Tor loswerden zu können. Das ist im Grunde genommen, als wenn da ein großes Tor steht und wir malen da eine Türklinke drauf und stellen uns vor, mit dieser aufgemalten Türklinke könnte man die Tür öffnen. Das geht nicht. Trotzdem machen wir das immer wieder. Wenn wir mit einer unerträglichen Situation konfrontiert sind, die wir nicht ändern können, dann bauen wir mit unserem Geist ständig Bilder davon, wie diese Situation nicht da ist, sie anders ist, wo das Problem nicht da ist, wo alles ideal ist, wie ich mir das vorstelle, wo das Tor weg ist, quasi, oder geöffnet. Am besten überhaupt nicht da. Und wir können uns damit so beschäftigen, mit dieser Konstruktion unserer Pseudolösung, dass wir uns tatsächlich von dem Tor, was vor uns steht, ablenken können. Je unerträglicher wir das Tor finden, das, was uns im Weg steht, was zwischen uns und unserer Freiheit steht, desto mehr produziert unser Geist Bilder, Gedanken, Pläne, die dazu gedacht sind, dieses Tor zu verdecken. Irgendeinen Weg zu finden, an diesem Tor vorbeizukommen. Was bewirkt das letztendlich? Es scheint ja so zu sein, als wäre das Problem dadurch gelindert. So fühlt sich das auch an. Das ist das Gleiche wie mit der ersten Alternative, Stumpfsinn einfach ignorieren. Es fühlt sich nicht so schlimm an. Ein Weg, zum Beispiel mit unangenehmen Situationen umzugehen, ist schlafen. Wenn ich die Situation in der Sendung ablehne, habe ich bei mir gemacht, ist eine einfache Reaktion, einfach müde werden. Müde sein ist sehr oft einfach ein Ausdruck von, ich will diese Situation nicht, ich will das nicht erleben. Dann werde ich müde. Das ist nicht nur in der Sendung so. Das ist auch im Alltag so. Ich bin einfach ganz müde, heißt, ich will damit nicht konfrontiert werden. Ich will mich damit nicht auseinandersetzen. Das heißt, mein Geist unterstützt mich schon dabei, automatisch. Sachen, die in meinem Weg sind, einfach durch Stumpfsinn zu versuchen, erträglicher zu machen. Obwohl also diese beiden Wege temporal vorübergehend vielleicht das Leiden etwas lindern, führen sie nicht dazu, dass ich irgendwie befreit werde. Sie schieben das Problem einfach nur nach hinten. Das Tor verschwindet dadurch nicht. Und ich komme auch keinen einzigen Zentimeter über die Linie, die vom Tor beschrieben wird. Und dieses Tor wird niemals verschwinden, bevor ich nicht da durchgehe. Garantie. Etwas, was Zen, insbesondere Rinzai Zen, so attraktiv macht für viele Leute, ist die Vorstellung, dass es einen Weg gibt, einen bestimmten Punkt, ein bestimmtes Ereignis, ein bestimmtes Erleben, wo mit einem Blitzschlag alle Tore verschwunden sind. Die ganze Reihe. Alle Tore, die nochmal vor mir auftauchen könnten, sind mit einem Schlag weg. Das ist die Vorstellung, die dahinter steckt. Das ist das, was wir uns selbst als Versprechen geben, wenn wir Zen üben. Oftmals. Ich will an den Punkt kommen, wo auf wunderbare Weise auf einmal alle Tore verschwinden. Auf einmal alle weg sind. Ich will auch gar nicht bestreiten, dass es das vielleicht gibt. Keine Ahnung. Wenn man die Geschichte auch des Buddha aus dem Pali-Kanon liest, dann kann man da zumindest Zweifel haben. Shakyamuni Buddha hat seine große Erfahrung unter dem Bodhi-Baum. Und dann wird beschrieben, dass er über seine Erfahrung nachdenkt, überlegt, ob das Ganze für irgendjemand hilfreich sein könnte, guckt sich die Menschen in seiner Umgebung an und sagt, von denen ist keiner in der Lage, das zu verstehen. Ich werde das niemandem erzählen. Ich mache mir diese Arbeit nicht. Für mich ist es vollkommen ausreichend, hier sitzen zu bleiben, die Früchte meine Erkenntnis zu genießen und weiter nichts zu tun. Auch das ist ein Dharma-Tor. Der Buddha hatte seine große Erkenntnis gehabt und der nächste Schritt auf dem Weg war vollkommen folgerichtig aus Mahayana-Sicht, aber auch aus Theravada-Sicht. Das, was er erkannt hat, dass nicht selbst die Befreiung, der Weg dahin, beinhaltet, dass diese Befreiung nicht bei mir selbst Halt machen kann, dass sie da nicht enden kann. Wenn ich sage, ich bin befreit, ich, der hier auf meiner Matte sitze, dann ist das eigentlich schon wieder Ausdruck von Begrenzung und Egoismus. Im Pali-Kanon wird es dann so erzählt, dass irgendein Gott auf die Erde kommt und dem frisch gebackenen Buddha erzählt, dass es durchaus Leute gibt, die in der Lage sind, seine Lehre zu verstehen und dass er doch bitteschön die Anstrengung unternehmen möchte, seine Lehre weiterzugeben, was dann auch passiert. Das heißt, auch Shakyamuni Buddha stand vor einem Dharma-Tor, vor etwas, was er eigentlich nicht wollte, etwas, was er als zu schwierig ansah, etwas, was er als unnötig ansah, vielleicht so ähnlich argumentiert gegenüber dem Gott, der ihn fragte, wie Manjushri, ich sehe nichts außerhalb des Tores, warum sollte ich eintreten? Wenn wir diesen Schwierigkeiten begegnen, diesen Widerständen, dann ist es oft so, dass wir versuchen, irgendwie an ihnen vorbeizukommen, wie ich schon sagte, und uns ihnen nicht zu stellen. Und damit vergeben wir uns die Möglichkeit auf das Freiwerden von diesem Tor. Für jeden von uns gibt es ganz viele verschiedene Tore. Wir müssen nicht alle durch dasselbe Tor. Und nicht alle Tore sind für alle gleich schwierig zu durchschreiten. Das hängt ein bisschen davon ab, was meine Anhaftungen sind, was meine Prägungen sind, womit ich mich identifiziere, was mir wichtig ist. Das macht aus, was ein Tor für mich ist. Für mich zum Beispiel ein persönliches Dharma-Tor als ich anfing, hauptberuflich als Softwareentwickler zu arbeiten und wir von Zeit zu Zeit mal Kundenbesuche machen mussten, da war es noch üblich, muss man heute übrigens nicht mehr als Softwareentwickler, eben goldenen Zeiten. Da war es üblich, dass man bei einem Kundenbesuch einen Anzug trägt. Unverzichtbar. Keine Chance. Kommst du nicht dran vorbei. Ich habe es geschafft, das Dharma-Tor, die Krawatte auszublenden, aber ich musste einen Anzug tragen. Für die meisten Leute ist das überhaupt kein Problem. Für mich war das furchtbar, diese Vorstellung. Einerseits meine Argumentation, dass alles oberflächlich ist, mehr scheinen als sein. Warum sollte man einen Menschen nach dem Geschenkpapier beurteilen, in das er eingewickelt wird? Bin ich da, um gut auszusehen? Oder geht es um meine Kompetenz? Wollen die etwas von mir wissen? Soll ich für die etwas tun? Oder soll ich gut aussehen? Wenn ich ein Model wäre, okay, dann muss ich komische Sachen anziehen oder schöne Sachen. Aber wenn ich zu einem Kunden gehe, warum zum Teufel soll ich mich dann so komisch verkleiden? Wie gesagt, für die meisten vernünftigen Menschen ist das überhaupt kein Problem, so etwas zu tun. Man geht halt zu einem Kunden, da ist es immer angesagt, dass man einen Anzug trägt, dann macht man das halt. Für mich war das sehr, sehr schwierig. Trotzdem musste ich das tun. Alternative wäre natürlich gewesen, nicht zu Kunden zu gehen, Kundenbesuche zu vermeiden. Ich wäre vielleicht gegangen oder ich hätte mir vielleicht einen anderen Job, zumindest innerhalb der Firma, suchen müssen. Es wäre vielleicht anders gegangen, aber ich musste es halt tun. Egal, wie es mir damit ging, egal für wie sinnvoll ich das Ganze hielt. Und ich musste mit diesem Widerstand, den ich dabei hatte, leben. Dass jede Faser von mir das gehasst hat und ich es trotzdem machen musste. Ein riesiger Widerstand. Ein gigantisches, sehr massives Dharma-Tor aus sehr dickem Mahagoniholz. Was kann man damit tun? Das Beste ist, da durchgehen. Auch wenn es schwer fällt. Mein Widerstand ist meistens ein schlechter Ratgeber, wenn mir irgendetwas im Weg ist. Und am besten ist es, ihn zu erleben. Der einzige Weg, ihn wirklich zu erleben, ist, diesen verdammten Anzug anzuziehen und dahin zu gehen. Ich habe das ein paar Mal gemacht, diesen komischen Anzug angezogen. Heute brauche ich das nicht mehr. Aber heute wäre das für mich kein Problem mehr. Einfach, weil ich die Erfahrung gemacht habe, ich kann es tun. Ich kann diesen komischen Anzug anziehen. Und es hat keine Bedeutung. Wenn ich nicht durch dieses Tor gegangen wäre, hätte ich diese Erfahrung nicht machen können. Herauszufinden, was es eigentlich ist, was mich hier unfrei macht. Was macht mich unfrei in so einer Situation? Für diese Situation, für mich, kann ich euch eine Erklärung geben, was mich unfrei macht, ist, verkürzt gesagt, mein Festhalten daran, dass Sachen einen Sinn haben müssen. Das kann einem das Leben unglaublich schwer machen, dauernd irgendwo einen Sinn reinschieben zu müssen. Wenn man zum Beispiel irgendeine Ausbildung macht, an der Uni oder eine Berufsausbildung oder sowas, da muss man viele Sachen machen, bei denen man sich ernsthaft fragen kann, brauche ich das wirklich später? Meine Gesellenprüfung bestand darin, dass ich in 2 oder 3 Stunden Arbeit eine Bügelsäge anfertigen musste, eine Eisensäge. 2 oder 3 Stunden Arbeit davon waren, diesen Bügel anfertigen und die Führung daran befestigen. Die Führung, wo dieses Metallsägeblatt eingespannt wird, die musste ich schon in Vorbereitung feilen. Das heißt, man kommt dann irgendwie so ein Feilen natürlich, wohlgemerkt, nicht irgendwie mit der Maschine bearbeiten. Bekommt dann so einen Vierkantstahl, so 1 Zentimeter dick, 1 Zentimeter mal 1 Zentimeter. Und dann muss man ein kleines Quadrat darunter feilen. Das heißt, man sägt das erstmal ab, grob, und dann feilt man das ab. Da sitzt man dann auch nochmal 4 oder 8 Stunden dran. 10 Stunden Arbeitszeit für eine Bügelsäge, die im Baumarkt 5 Euro kostet oder sowas. Das wird man nie wieder machen. Wozu zum Teufel habe ich das gelernt? Welchen Nutzen hatte das? Wenn man sich diese Frage stellt, welchen Nutzen hat das, dann kann man sich das Leben schwer machen. Wenn man diese Frage nicht stellt und einfach das macht, was angesagt ist, dann ist man schon durch dieses Tor durchgegangen. Oder dann ist es für mich überhaupt kein Tor. Wann immer ihr mit Widerständen konfrontiert seid, beim Sitzen natürlich, auf einem Session, solltet ihr prüfen, was steckt dahinter? Was ist der Inhalt dieses Widerstandes? Durch welches Tor will ich gerade nicht gehen? Meistens bedeutet so ein Widerstand, dass ich etwas nicht erleben will. Dass ich Situationen nicht erleben will, in denen ich mich zum Beispiel hilflos fühle. Situationen, in denen ich das Gefühl habe, ich werde nicht so behandelt, wie ich behandelt werden sollte oder den Anspruch haben könnte. Situationen, wo ich mich lächerlich machen könnte, die ich nicht im Griff habe, für die ich kein fertiges Konzept habe, die mir Angst machen oder die mich daran erinnern, dass mein Selbstbild, was ich von mir habe, dass ich stabil, unverletzlich und gut bin, nicht stimmt, nicht aufrechtzuerhalten ist. Dass ich zum Beispiel an mir selbst feststellen kann, dass ich manchmal ein ziemliches Ekel sein kann. Ich merke das bei mir immer, das ist auch unterschiedlich. Aber bei mir ist es zum Beispiel so, der Teil meines Geistes, der andere Leute beschimpft, der wacht ungefähr 10 Minuten früher auf als der Rest des Körpers. Ich habe morgens eine Mordslaune meistens. Und wenn jemand mir in dieser Zeit in den Weg kommt, irgendetwas tut, dann fängt mein Geist an, Beschimpfung zu produzieren. Vielleicht nicht sehr laut und vielleicht schaue ich auch nicht genau hin, aber es ist so. Das heißt, in mir ist dann ein großer Brunnen von Missgunst. Natürlich halte ich mich zurück im Umgang mit anderen Menschen, weil das, was man dann um sich wirft, kann ja auf mich zurückkommen. Gelingt nicht immer, aber meistens. Das ist ja inzwischen ein bisschen trainiert. Und eigentlich ist das etwas, was ich lange Zeit nicht akzeptieren konnte bei mir, dass das in mir ist. Diese missgünstige Grundhaltung. Es wäre doch viel schöner, ein netter Mensch zu sein. Befreit, der alles mit Gleichmut hinnehmen kann. Dem das alles egal ist. Oder der, wenn jemand mir dann irgendwann etwas wegnimmt, zum Beispiel den Kaffee, den letzten Kaffee nimmt, den ich gerne noch gehabt hätte, dass ich das einfach dann in liebende Güte umwandeln könnte und den Betreffenden das von Herzen gönnen könnte. Das sind alle schöne Bilder. Diese schönen Bilder kann ich natürlich über die Wirklichkeit drüber malen. Aber die Farbe, mit der ich das male, ist leider Wasserfarbe, die sofort zerläuft. Es funktioniert nicht. Es ist eigentlich nur eine Form von Selbstbetrug, die das Problem nicht aufhebt. Das Dharma-Tor zu durchschreiten heißt letztendlich, mich dem zu stellen, was da auftaucht, das wirklich zu erleben. Hinter der Widrigkeit steckt etwas, was ich nicht erleben will. Das ist das, was in mir den Widerstand auslöst. Und das, was dahinter ist, das verschwindet nicht dadurch, dass ich nicht durch das Tor gehe. Es wird die ganze Zeit warten. Nur, wenn ich durch dieses Tor gehe, und durch manche Tore muss man 1000 Mal durchgehen, und ich erlebe, was hinter diesem Widerstand, hinter diesem Tor steht, kann ich davon frei werden. Dharma-Tore sind paradox. Von der einen Seite sehen sie undurchdringlich aus. Das ist so ähnlich wie bei Jim Knopf. Gibt es Scheinriesen. Von ferne sehen die ganz groß aus, riesig. Und je näher man an sie rankommt, desto kleiner werden sie. Und wenn man so nahe an den Scheinriesen herangekommen ist, dass man ihn berühren kann, ist er genauso groß wie ich selbst. Ein Dharma-Tor von der einen Seite ist unüberwindlich. Es gibt keinen Weg, daran vorbeizukommen. Absolut keinen. Auch wenn wir uns das vorstellen, dass es einen Umweg gibt, es geht nicht. Das ist absolut massiv. Du musst da durch. Wenn ich durch das Dharma-Tor durchgegangen bin, gucke ich mich um und es ist weg. Manchmal muss ich mehrfach da durchgehen. Aber irgendwann, wenn ich durch ein Dharma-Tor durchgegangen bin, wirklich durchgegangen bin, ist es weg. Warum ist es weg? Das Dharma-Tor verschwindet, weil dadurch, dass ich hindurchgehe, dass ich meinen Widerstand erlebe, zwar vollständig erlebe, nicht versuche, mich irgendwie daran vorbeizumogeln, dass ich durch dieses Handeln, nur durch dieses Handeln, verstehe, was in meinem Geist passiert. Verstehen ist nicht das richtige Wort. Verstehen ist das, womit man hinterher, nachdem man durch das Dharma-Tor gegangen ist, vielleicht jemand anders erklären kann, wie sich das anfühlt. Aber das ist nicht das Gleiche, wie das zu erleben. Durch das Dharma-Tor durchgehen heißt, mein Geist erkennt diesen Widerstand. Mein Geist sieht unmittelbar in dem Moment, wo ich durch das Tor gehe, wie unfrei mich das gemacht hat. Wie weh das tut. Was ich alles nicht tun konnte, weil ich von dieser Anhaftung kontrolliert wurde. Anhaftung, Vorstellung, Hass, alles das Gleiche. Und in diesem Moment, wo ich durch dieses Tor durchgehe und der Geist das unmittelbar erkennt, zu 100%, glasklar, in einem hell erleuchteten Raum unter dem Mikroskop. In diesem Moment erkennt der Geist, dass das, woran ich da hafte, was ich loswerden will, was ich mir zusammengebaut habe, in mir nur Leid auslöst, dass es weh tut. Und in diesem Moment ist der Geist in der Lage, das loszulassen. Zu einem bestimmten Ausmaß. Damit verschwindet dieses Dharma-Tor. Das heißt nicht, dass es nicht noch viele weitere gibt. Ihr kennt das von den Koans. Gerade angefangen, Koans zu machen und irgendwann habt ihr vielleicht das erste gelöst. Oder das zehnte. Und irgendwann denkt ihr, jetzt weiß ich, wie es geht. Und dann kommt wieder ein Koan, wo ihr hängt. Wo ihr nicht weiterkommt. Und dann sagt euer Geist, dass ich das nicht angehen kann. Ich weiß doch, wie Korns gehen. Ich will das nicht. Ich will nicht jemand sein, der nicht weiß, wie man ein Korn löst. Genau diese Vorstellung, die immer wieder auftaucht, ist ein weiteres Dharma-Tor. Und das ist unter anderem der Sinn dieser Koan-Ausbildung, dass du dauernd ein neues Tor vorgesetzt kriegst, das dich damit konfrontiert, dass du da nicht durchgehen kannst und dass du immer und immer wieder in diesen Versuch reingeworfen wirst, dir vorzustellen, du kämst irgendwie daran vorbei und dass es nicht geht, dass es nur einen einzigen Weg gibt. Du musst durch das Tor durchgehen. Darum geht es bei Sessions. Bei Session-Abläufen. Session Anfang, Session Ende, Sitzrunden Anfang, Sitzrunden Ende. Immer die gleichen Abläufe. Jede Session, jede Sitzrunde ist so ein Tor. Mit dem besonderen Vorteil gegenüber dem Alltag, dass wir es sehr, sehr deutlich wahrnehmen können. Dass wir zum Beispiel sehr deutlich wahrnehmen können, weil wir die Situation überhaupt nicht manipulieren können, wenn wir nicht Chikijitsu sind, dass unsere ganzen Ersatzstrategien am Tor vorbeigehen, Tor übermalen, Tor ignorieren, nicht funktionieren. Dass es nur den einen Weg durch dieses Tor hindurch geht. Und dass wir das hier sehr intensiv erleben können. Und etwas von dieser Erkenntnis mitnehmen können in unseren Alltag. Insofern wünsche ich euch viele, viele Tore und dass ihr durch alle geht. Vielen Dank.